Ich brauche jetzt auch einen Kaffee.
Weißt du eigentlich, wo der Zucker ist?
Kann ich was von deiner Milch haben?
Ja, ist eh nicht meine.
Und, wie war deine Woche so?
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Praktikumspodcast Küchengeplauder. Ich bin Linda.
Und ich bin Leonie. Hallo.
Hallo und genau, heute haben wir wieder eine wöchentliche Reflexion von unserem Praktikum hier bei der Wüstewelle. Für uns war es diese Woche auch eine relativ spannende Woche, weil Matzel, unser Boss, im Urlaub ist und wir komplett alleine sind, quasi sturmfreie Bude im Lokalmagazin haben.
Ja, war irgendwie eine Erfahrung wert, aber ich würde sagen, wir haben es bis jetzt ganz gut gemeistert, auch mit den ganzen Live-Sendungen. Es ist noch nichts schiefgegangen, zumindest wissen wir noch nichts, was schiefgegangen ist.
Das hören wir dann nach den 2 Wochen.
Genau. Ja, aber ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht.
Ja, voll. Also für dich ist es ja sowieso alles noch generell neu. Ich meine, es ist jetzt auch erst so deine erste richtige Woche, so komplett.
Ja.
Und so mit, also ich weiß nicht, ich glaube so dieses Nachrichten- und Veranstaltungstipps vorlesen hat man mittlerweile eigentlich ganz gut drin, also so geht's mir zumindest. Aber ich hatte halt ein bisschen Schiss mit der Technik,
weil ja.
So mit diesen ganzen Cardwall-Reglern und Musik und so weiter, dass man das alles halt richtig managt und so weiter und man halt auch keinen Knopf vergisst, weil sobald man ja einen Knopf vergisst, bekanntlich, läuft nichts.
Ja.
Aber ich glaube, das haben wir auf jeden Fall sehr gut hingekriegt.
Doch, ja, finde ich auch. Irgendwie, wenn man es dann aufs Wesentliche reduziert, dann kriegt man es auch selbst mit der Technik irgendwie ganz gut gebacken. Ja, genau. Und ich würde sagen, die beiden Interviews, die wir jetzt geführt haben, sowohl am Montag als auch heute, sind eigentlich auch ganz gut gelaufen.
Mhm.
Am Montag war ja Adwan Taleb vom Arabischen Filmfestival da. Und mit dem konnten wir uns ja echt gut unterhalten.
Ja, ich glaube, bei ihm war ja auch das Gute, er ist ja jedes Jahr da und kennt das ja auch. Also der weiß wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob Matze jedes Jahr die gleichen Fragen stellt, aber er weiß ja so in etwa, was er sagen muss oder sagen soll. Und er ist ja auch super nett gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich fand das auch irgendwie sehr beruhigend, dass er sich auch so ein bisschen auskannte und das irgendwie kein Gast war, dem du jetzt wirklich erstmal alles von A bis Z erklären musst, obwohl du vielleicht selber gar nicht so einen Riesenplan hast von dem, was du da gerade eigentlich tust.
Ja, ich meine, er kam ja schon direkt mit seinen Filmplakaten und meinte, wir hängen das jetzt noch dahin im Hintergrund, weil das machen wir jedes Jahr so, dass es dann auf den Fotos im Hintergrund ist. Ja, deswegen, also ich hatte ja auch schon mal ein Live-Interview vor 3 Wochen.
Mhm.
Da haben wir ja Johanna Zoll, die Musikerin, interviewt, Katharina und ich. Und deswegen war das schon mal, es war damals so unsere praktische Übung, mal allein im Studio zu sein.
Okay, ja.
Da hatten wir natürlich nicht dieses ganze Ding mit den Cardwall-Reglern am Hauptmischpult, weil bei einem Interview hast du ja eigentlich nur die Mikrofone.
Ja.
Und ich meine, beim Gast bleiben die eh immer offen und ja.
Ja.
Bei den eigenen muss man dann halt auch immer gucken, wie man das dann macht, aber mehr gibt es ja da nicht bei Interviews, deswegen ist das ja auch relativ entspannt. Aber auch während dem Lokalmagazin mit den Nachrichten, man hat da halt dann so seinen Ablaufplan, wo man halt weiß, okay, jetzt muss der Regler hoch, dann muss der runter und der andere hoch. Wenn man das, glaube ich, einfach so strukturiert nach und nach macht, dann glaube ich, auch geht das ganz gut.
Ja, eigentlich schon, ja, genau. Doch.
Das Einzige, was ich gemerkt habe, was noch so ein bisschen ungewohnt ist, ist, also nicht unbedingt das, so diese Moderation, aber dass man oft irgendwie nicht so richtig, man weiß ja schon, was man sagen soll. Ich meine, man sagt ja immer relativ das Gleiche, aber ich weiß nicht, manchmal ist es schon irgendwie ein bisschen komisch. Oder man hat das Gefühl, man redet gerade voll komisches Zeug.
Ja, verstehe ich voll, aber ich glaube, man denkt es immer nur von sich selber und alle anderen sitzen so da und denken sich, oh ja, schön, die redet gerade irgendwas, okay, cool. Ja. Ja, genau. Aber ja, gerade mit Nachrichten vorlesen oder auch Veranstaltungstipps, was mir da manchmal schwerfällt, ist am Schluss dann nochmal zu wiederholen, wo und wann das ist, das vergesse ich manchmal noch.
Das hat Katharina am Anfang auch immer vergessen.
Ja, ja, das muss ich noch angewöhnen.
Ja, aber das kommt ja auch alles. Ja. Ich meine, das war jetzt deine dritte Sendung.
Ja.
Und deine zweite generell alleine. Ja. Und ich glaube, da ist es ja auch vollkommen normal, dass man da auch erstmal reinfinden muss.
Ja, auf jeden Fall.
So. Und ja, wie gesagt, ich zeige dir dann auch irgendwann mal, oder kann ich auch nachher machen, die Regler.
Gerne.
Wie das funktioniert, aber das ist kein Hexenwerk. Ja. Also ich habe es mir am Anfang auch immer schlimmer vorgestellt. Irgendwie, man macht sich dann doch irgendwie selbst ein bisschen mehr Panik, als sein müsste. Ja. Aber an sich ist es halt echt easy.
Ja,
das Einzige, was mich noch stresst, ist, wenn man Musik anmachen will, gleichzeitig auf Spotify Play zu drücken und den Regler für die Musik hochzumachen.
Stimmt, ja. Das ist dann so. Geht ja nicht automatisch mit, ja. Stimmt.
Ja, aber da habe ich auch gemerkt, Radio ist Multitasking.
Ja,
man
voll,
muss sehr viel gleichzeitig
voll,
machen.
Ja.
Ja. Und halt auch voll aufmerksam sein, weil man muss ja auch immer gucken und wissen, was die andere Person gerade macht.
Ja.
Dass man da halt auch direkt drauf reagieren kann.
Genau, voll. Ja, oder auch dann immer den richtigen Moment finden, wenn die Gäste irgendwie aufhören zu reden und man dann selber wieder eine Frage stellen kann, damit man denen nicht reingrätscht, aber auch nicht eine zu lange Pause oder so entsteht.
Ja. Oder generell, das hatte ich irgendwie jetzt heute und auch am Montag so kurz, dass sie dann fertig geredet haben und ich wusste eigentlich davor, was ich als nächstes fragen möchte, aber genau in dem Moment war es dann weg.
Ja, voll, ich auch. Oder manchmal dann auch so Fragen, wo man sich so denkt, okay, eigentlich haben sie jetzt schon in ihrer Antwort davor schon was dazu gesagt.
Ja.
Soll ich das jetzt nochmal fragen oder kommt das jetzt irgendwie blöd?
Ich kann,
aber irgendwie haben die ja dann immer noch mal was dazu zu erzählen und dann ist eigentlich ganz gut.
Ich glaube, das kommt dann auch immer drauf an, was es nochmal für eine Frage ist, weil wenn es so ein, sag ich mal, so ein Fact ist, den man irgendwie auch generell nochmal betonen will oder halt der halt interessant für alle anderen wäre, dann kann man das, finde ich, schon nochmal nachfragen.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Weil gerade so Sachen wie heute, ich meine, im besten Fall werden das Interview ja auch viele junge Leute hören, die es betrifft. Und die danach vielleicht auch wirklich sich vielleicht trauen, dorthin zu gehen, zu hier in Queer, zu den Treffen. Und wenn man da dann halt nochmal öfters nachfragt, irgendwie für wen ist es, welche Alterskategorie darf hin oder kann hin, dann zeigt man halt auch nochmal mehr, okay, Leute, ihr könnt kommen.
Ja, genau. Ja, also vielleicht ganz kurz, damit alle wissen, worum es geht. Heute war in der zweiten Stunde vom Lokalmagazin waren zwei von Here in Queer in Tübingen da und haben eben sowas über ihre Arbeit erzählt. Und wir haben mit denen so ein bisschen über die Situation der LGBTQ-Community in Tübingen, aber auch generell in Deutschland gesprochen. Genau, das war eigentlich ganz interessant, was die zu erzählen hatten.
Mhm. Ja, gerade weil die sich ja so ab 14 bis 27 so vom Alter her oder bieten die ja an, dass die Leute in dem Alter kommen können und halt eben also halt keine Cis-Männer und keine schwulen Männer, sondern ist schon eher auf Frauen beziehungsweise Transsexuelle, Intersexuelle und so weiter Frauen ausgelegt ist, was ja auch nicht so häufig angeboten wird.
Ja, das stimmt.
Weil ja doch auch in der ganzen Queer-Szene schon immer, sag ich mal, homosexuelle Männer irgendwie eher im Fokus stehen dann als Frauen.
Ja.
Und dass man eben Frauen da auch so eine eigene Plattform bietet.
Ja.
Genau. Und das ist, also ich fand es auch super interessant und irgendwie, das haben die beiden ja auch gesagt, man lebt in Tübingen schon einfach in seiner Blase, weil hier ist halt einfach, sag ich mal, hier läuft relativ viel gut.
Ja.
Natürlich noch lange nicht alles perfekt oder richtig. Auch Tübingen hat da definitiv noch viel Arbeit vor sich, aber trotzdem im Vergleich zu anderen Städten ist Tübingen auch nicht nur was queere Menschen angeht, sondern auch was Rassismus und so weiter angeht, ist Tübingen recht offen im Vergleich.
Voll. Ja, doch.
Und da mal auch so den Blick aus seiner eigenen Tübinger Blase irgendwie immer rauszugehen und halt auch trotzdem nochmal sich bewusst zu machen, dass es halt woanders einfach noch nicht so weit ist wie hier.
Ja, doch, das war echt sehr interessant. Einfach auch, gerade wenn man mit Leuten spricht, die halt wirklich selber davon auch betroffen sind und das zu ihrem Alltag gehört. Also man kennt es ja, man redet viel dann irgendwie mit anderen Leuten darüber, aber gerade wenn das dann irgendwie Freunde sind oder so, die eigentlich selber nicht richtig in der Szene drin hängen, dann ja, kann man sich da, glaube ich, nicht richtig reinfühlen, sondern dann hat man halt das, was irgendwie jeder weiß, und aber es ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn man wirklich irgendwie eine konkrete Lebensweise von Leuten mitkriegt, und gerade jetzt auch mit diesem Jugendtreff, was die da auf die Beine stellen, ist ja schon auch ziemlich cool, dass sie das durchziehen.
Mhm. Ja, ich bin da auch immer sehr allergisch dagegen, wenn Menschen über Themen reden, von denen sie nicht betroffen sind. Also zumindest natürlich redet man viel über Themen, von denen man nicht selbst betroffen ist. Aber wenn Leute das so, sag ich mal, auf professioneller Ebene darüber sprechen.
Ja, oder dann selber mit erhobenem Zeigefinger dastehen, obwohl ihnen das gar nicht unbedingt so zusteht. Also
da gab es ja auch mal, das, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das fand ich so schrecklich, ich konnte das auch nicht ganz angucken. Da gab es, ich weiß gerade nicht mehr, wann das war, gab es eine Talkshow-Runde mit Thomas Gottschalk, Janine Krause und so weiter, wo sie über Rassismus geredet haben. Ja. Und das hat mich so aggressiv gemacht, wie einfach so eine Gesprächsrunde von, ich weiß nicht, 5 Personen und alle wirklich einfach, doof gesagt, weiß, alt, Mann und Frau. Also, sag ich mal, so heteronormativ, wie es nur gehen kann, über Rassismus sprechen und dann halt auch nicht davon sprechen, wie schlimm die Situation ist, sondern darüber sprechen, wie, aber wir haben uns früher auch das Gesicht schwarz angemalt, wenn wir auf Karneval gegangen sind und solche Sachen dann kamen.
Ja, überhaupt nicht sensibilisiert für das Thema irgendwo.
Und das dann halt so, solche Dinge, und das ist halt, da gehört einfach, ein großer Teil ist ja Cultural Appropriation, oh Gott, das ist so schwierig auszusprechen, Cultural Appropriation, also sich andere Kulturen anzueignen, ist halt immer noch so ein, ist immer noch so normalisiert, und dann in so einer Talkshow das eigene Verhalten dann auch so gerecht oder sich rechtgefertigt wird. Boah, das hat mich richtig aggressiv gemacht.
Ja, mich auch, voll.
Ich konnte das dann auch nicht fertig gucken. Aber da finde ich halt genau solche Gruppen wie hier und queer einfach sehr wichtig, dass die eben auch darauf aufmerksam machen und halt auch so einen Raum bieten für junge Leute, wo sie halt einfach sie selber sein können.
Ja, und auch, dass sie so offen sind und irgendwo auch ihren Bildungsauftrag sehen und sich jetzt nicht irgendwie als die geschlossene Queer-Gruppe von Tübingen sehen, sondern auch eben Programm anbieten, Vorträge haben, an Schulen gehen und das anbieten. Und das, ja, haben wir ja vorhin im Interview auch festgestellt, wie wichtig das eigentlich ist, dass gerade eben an Orten wie Schulen irgendwie da Aufklärungsarbeit oder Bildungsarbeit geleistet wird. Und das finde ich wirklich gut, dass die das auch so umsetzen für sich.
Ja, ich glaube, gerade in Schulen muss man da wirklich noch ganz, 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 ganz viel machen, weil die Schulzeit ist eine Zeit, die so einprägend ist für Menschen. Gerade was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, passiert einfach so in den ganzen Jahren, ich sag mal von 12, 13, wenn man halt in die Pubertät kommt, dann bis man anfängt zu studieren oder was auch immer macht, entwickelt man sich so extrem weiter und findet irgendwo seine eigene Persönlichkeit. Yeah. Und wenn dann halt immer noch in Schulen solche Themen einfach komplett ignoriert werden, dann gibt man ja Menschen, die betroffen sind. Ich mag dieses Wort betroffen sind nicht, weil die sind nicht davon betroffen, sie sind einfach, wer sie sind.
Ja.
Aber wenn denen dann immer irgendwie so ein Stück weit gezeigt wird, dass sie nicht so, also irgendwo aus der Gesellschaft ignoriert werden, weil sie nie Thema sind.
Ja.
Macht es halt, glaube ich, mit einem 15-jährigen schwulen Menschen oder lesbischen Menschen oder transsexuellen Menschen oder was auch immer einfach super viel.
Ja, da also gerade auch mit dem Mut, zu sich selbst zu stehen, wenn du das von außen ja auch nicht vorgelebt bekommst, dass das Kind dazu gehört, dann ist es ja auch schwierig und deswegen finde ich es echt gut, dass sie das eben so durchziehen und wirklich auch im Interview ja dazu aufgerufen haben, dass man eben diese Angebote nutzen soll und dass das wichtig für sie ist. Ja.
Ja, weil ich meine, ich würde mal sagen, so die zwei wichtigsten Orte dafür ist halt einfach das Elternhaus,
ja,
die Erziehung, ja, und die Schule. Und wenn man im Elternhaus schon, sag ich mal, in vielen Fällen wahrscheinlich keinen Rückhalt hat, dann ist halt irgendwo die Schule der einzige andere Ort, wo es, sag ich mal, Personen gibt, die eine erzieherische Aufgabe haben, also in dem Fall eben Lehrende.
Ja.
Aber da ist halt so wenig Aufklärung, auch wenig aufgeklärte LehrerInnen.
Ja, voll.
Also ich meine, ich muss dann nur mal an meine Realschulzeit zurückdenken. Also es klingt immer so hart, aber es gab bei uns an der Schule niemand, der queer war. Und ich kann mir auch vorstellen, es hätte wahrscheinlich viele gegeben, aber die sich einfach nicht getraut haben, weil die wahrscheinlich einfach wirklich so runtergemacht worden wären von den Mitschülern. Und ich weiß nicht, bei uns gab es nicht mal eine Vertrauensperson, also keinen so einen VertrauenslehrerInnen oder Lehrerin. Ich glaube, das gab es bei uns auch gar nicht, obwohl wir echt eine riesige Schule waren. Aber da war unsere Schule echt gar nicht so ein Schutzraum.
Okay, also ich habe das irgendwie ganz anders mitgekriegt. Also bei uns gab es das auch mit VertrauenslehrerInnen. Ich glaube, es hat zwar irgendwie niemand so richtig genutzt bei uns, aber hätte es an sich gegeben. Und ich hatte, also bei uns im Jahrgang war es schon, gab es schon einige Personen, von denen man das auch mitgekriegt hat, dass sie queer sind. Also ich war da, oder ich bin da auch in einem Freundeskreis, wo einige sind, die da auch sehr offen damit umgehen und denen das auch wichtig ist, das zu zeigen und zu thematisieren. Und klar gibt es immer dann die Leute, die damit nichts anfangen können oder die dann mit so Aussagen kommen wie, ja, ist okay, aber ich unterstütze das nicht, wo man sich so denkt, ja, was willst du da jetzt auch unterstützen? Also was ist das? Es fragt dich keiner nach deiner Unterstützung, akzeptiere es einfach bitte. Aber das fand ich eben krass bei uns, dass da eigentlich relativ viel Offenheit auch da war und dass es bei uns wirklich auch ein Thema war, mit dem man sich auseinandergesetzt hat. Auch bei uns im Psychologieunterricht wurde dann auch, haben wir uns damit dann auch beschäftigt, einfach weil es die Leute interessiert hat. Das finde ich krass, wie da die Unterschiede offensichtlich sind.
Ja, ich glaube, aber ich kann mir vielleicht auch vorstellen, weil du hast ja dieses Jahr Abi gemacht. Ja. Ich habe 2014 meinen Realschulabschluss gemacht und 2017, also ich war ja dann nochmal 3 Jahre auf dem Gymnasium und habe quasi G9 gemacht, also 13 Schuljahre. Ich glaube, das ist halt, gerade weil meine Realschulzeit so ewig her ist, in den letzten Jahren, ja, hat sich da halt viel so viel gemacht. Ich glaube, würde ich wahrscheinlich heute in meine Realschule wieder zurückgehen, wäre es wahrscheinlich, also weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da vielleicht dann auch mittlerweile schon anders aussieht.
Ja, das könnte ich mir auch auf jeden Fall vorstellen.
Aber gab es bei euch dann auch so im Unterricht die Themen? Außer vielleicht in Psychologie. Bei uns in Pepsi, also Pädagogik und Psychologie. Ja. Also ich war auf einem sozialwissenschaftlichen Gymnasium. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das Thema war, aber da weiß ich auf jeden Fall auf der Schule dann, wir waren eine sehr kleine Schule, wurde generell offener damit umgegangen. Da gab es auch viele queere Menschen.
Okay. Ja, also ich als explizit bei uns im Unterricht wurde das jetzt nicht besprochen oder so. Also es gab jetzt keine Unterrichtseinheit in dem Sinne, aber es gibt ja so Fächer wie Geschichte oder Deutsch, wo man ja auch dann ganz oft offener diskutiert und dann irgendwie, ja, wirklich irgendwie Riesenthemen diskutiert, die eigentlich auch gar nicht mehr unbedingt was mit dem Ursprungsunterrichtsinhalt zu tun haben. Und da kam das dann halt manchmal zur Sprache, gerade halt von den Leuten, die queer sind. Die haben das auch dann eben offen angesprochen und diskutiert. Genau.
Ich weiß es nicht mehr. Meine Schulzeit ist schon zu lange her. Aber ich weiß noch, wir hatten auf dem Gymi einen Ethiklehrer. Und der war super nett und auch eigentlich ganz cool. Und da haben wir auch, ich weiß gar nicht mehr, was da das Thema war, aber der war halt mega witzig und er hat dann auch mal erzählt, ja, super viele von seinem verheirateten Freundeskreis haben eine heimliche homosexuelle Affäre.
Okay, krass.
Aber ich glaube, das ist dann halt auch nochmal eine andere Altersgeneration.
Ja.
Bei denen war es halt tatsächlich, glaube ich, so lange so, dass sie wirklich heimlich leben mussten.
Ja.
Dass es da vielleicht heute immer noch, gerade bei älteren Leuten, die queer sind, dass da auch noch irgendwie eine ganz, ganz große Hemmschwelle und auch eine große Angst ist, offen damit zu leben.
Ja, voll. Ich meine, nachdem man ja auch gesehen hat, wie lang es gedauert hat, bis eine gleichgeschlechtliche Ehe
zumindest ist jetzt erlaubt 4 Jahre her.
Ja.
Das ist und nichts.
Ja, und wie lange das auch davor ja schon diskutiert wurde und wie sehr das abgelehnt wurde, das zeigt ja auch, was für, also natürlich ist es eigentlich ein Armutszeugnis, dass es so lange gedauert hat, aber es zeigt ja auch, was für ein Wandel jetzt schon auch irgendwie stattfindet und man kann halt nur hoffen, dass der weitergeführt wird. Aber deswegen ist es auch komplett klar, dass die Generation vor uns da ganz anders damit umgeht.
Ja, total, weil ich meine, die, sag ich mal, die jetzt so 40, 50 plus sind, die sind halt auch mit einer Zeit groß geworden. Ich meine, da war allein das Frauenbild noch so stereotypisiert. Ja. Mit die Frau ist im Haushalt und kocht und macht dies und das. So, deswegen glaube ich auch, dass die da mit einer so viel konservativeren Gesellschaft und natürlich auch Politik einfach groß geworden ist. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt. Ich meine, nach der Nachkriegszeit war ja, sag ich mal, die Regierung ja schon direkt CDU.
Ja.
Und dadurch ist ja Deutschland aus dem Krieg, sag ich mal, in direkt eine konservative Politik reingegangen.
Ja.
Und gerade in der Nachkriegszeit war auch einfach eine Zeit, wo viele Menschen dann auch natürlich davon neu geprägt waren, weil das für die ja dann, sage ich mal, der neue Weg war.
Ja, voll. Also eben, wenn man sich's überlegt, so ich denke auch, dass die CDU nach der Nachkriegszeit als sehr fortschrittlich halt galt, weil es halt eine demokratische Partei war. Und natürlich jetzt, wenn man heute drauf guckt, ja, dann ist die CDU so eine der konservativsten Parteien, die man irgendwie sich angucken kann im Bundestag. Und sieht man ja jetzt auch bei der Bundestagswahl jetzt, dass sie auch langsam echt an Zulauf verlieren und irgendwie sich auch neu formieren müssen, um den Zeitgeist wieder zu treffen.
Was aber auch gut so ist.
Ja.
Weil, also ich meine, klar darf man nicht vergessen, es ist eine christdemokratische Partei. Also ich meine, die sind ja immer noch sehr religiös geprägt und bekanntlich sind die Kirchen leider auch nicht unbedingt für ihre Weltoffenheit bekannt, was Sexualität angeht.
Ja.
Und ich meine, unter anderem eigentlich wegen der CDU wurden so Sachen wie die gleichgeschlechtliche Ehe erst so spät überhaupt Gesprächsthema, also beziehungsweise halt dann auch genehmigt. Oder jetzt eben dieses Jahr war ja auch die Abstimmung zum Selbstbestimmungsgesetz. Und da haben die ja auch komplett dagegen abgestimmt.
Ja.
Und was mich dabei immer so unfassbar sauer macht, ist, dass die CDU scheinheilig nach außen immer so tut, als wäre sie so weltoffen und würde sich für alle Menschen einsetzen und niemanden ausschließen. Aber was sie halt letzten Endes sagen und dann halt auch im Bundestag letzten Endes tun, ist halt einfach das komplette Gegenteil.
Ja, und ich finde, deren Verständnis von Toleranz und Akzeptanz entspricht halt einem von vor 40 Jahren oder von vor 30 Jahren. Und ja, also ja, wenn wir jetzt gerade so bei der CDU sind, ich würde einfach auch mal sagen, denen fehlt halt echt irgendwo das Fortschrittsdenken auch. Mhm. Also man hat es ja jetzt auch gesehen, die Bundestagswahl war irgendwo auch eine Klimawahl. Und klar hat sich jede Partei irgendwo auch Klimaschutz auf die Fahnen schreiben müssen, weil sonst war es ja eigentlich verloren.
Sonst halt eben, ja. Außer ein bisschen AfD.
Ja gut, die AfD. Aber die ist ja sowieso ein ganz anderes Thema. Aber ja, da hat die CDU ja auch nur das Nötigste gemacht und überhaupt gar nicht gesehen, dass es nicht mehr um die Wohlstandsgesellschaft von jetzt geht, die sie fördern wollen, sondern dass es ja darum geht, jetzt was zu verändern, damit man in 30 Jahren immer noch in einem Wohlstand leben kann.
Eben.
Oder einen gewissen Standard hat. Und allein schon das, dass man das als eine Partei, die nicht die AfD ist und die sich das irgendwo ja schon auf die Fahnen schreibt, dass man da sich aber trotzdem so schwer tut, zu erkennen, dass was getan werden muss und dass man nicht die Schiene fahren kann, die man die letzten Jahre gefahren ist. Also das spricht ja schon Bände, wenn eine Partei das einfach nicht begreifen will und ja jetzt zum Teil auch nach der Bundestagswahl das noch nicht ganz realisiert hat, dass sie da leider das Ziel damit verfehlt haben.
Ja, absolut. Aber das ist ja auch einfach dieses CDU-Problem, dass aber auch an den Leuten, die CDU wählen, irgendwie die wollen, also gefühlt will ja alles oder soll ja alles so bleiben, wie es ist. So der Standard, der deutsche Standard soll erhalten bleiben. Das ist ja gefühlt das, was die sich auf die Fahne schreiben. Ja. Aber ich verstehe dann auch immer nicht, wie man so verblendet sein kann, dass man nicht merkt, dass man was ändern muss.
Ja,
also total. Weil offensichtlich, und da kann der Wirtschaftsaufschwung mit der CDU und der FDP und was auch immer noch so toll sein. Aber wenn das Klima am Arsch ist, bringt dir die beste Wirtschaft nichts.
Weil das ist nicht nachhaltig dann. Das, also
dann werden wir trotzdem nicht mehr hier sein und die Umwelt kaputt sein. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob die dann kurz vor Lebensende, weil Flutkatastrophe oder was auch immer, stehen und sagen, wir haben es geschafft, wir hatten eine gute Wirtschaft. Und dann so, ich weiß nicht, so.
Ja, ja, voll.
Das verstehe ich halt einfach nicht.
Nee, also ich finde, das ist auch echt schon fast eine Form von Realitätsverlust oder Verweigerung.
Total.
Es ist Realitätsverweigerung. Es ist nicht das Sehenwollen, dass sich was ändern muss. Und nicht, also was ich eigentlich auch erschreckend finde, ist, dass sie eben nicht diesen Fortschrittsgedanken haben, Wirtschaft mit Nachhaltigkeit oder mit Klimaschutz zu vereinen. Also sie sagen zwar immer, sie hätten das, aber wenn man sich halt dann mal anguckt, dann trifft es halt eigentlich nicht wirklich zu. Und das finde ich eigentlich echt, finde ich traurig, wenn man das spätestens, also allerspätestens nach der Flutkatastrophe jetzt im Sommer nicht gecheckt hat. Und eigentlich sollte man das schon spätestens seit Fridays for Future, seitdem es das gibt, irgendwie sich mal darüber Gedanken gemacht haben.
Vor allem gerade bei Fridays for Future sind ja nicht nur die tollen kleinen SchülerInnen, die sowieso aus reichem Elternhaus kommen, wo dann nachher mit ihrem Smartphone in der Ecke stehen und von den Eltern im SUV abgeholt werden, wie es dann immer heißt aus der Richtung.
Ja, ja.
Was mich auch einfach so aggressiv macht, weil ich mir immer denke, das sind wenigstens Leute und das sind sehr junge Leute, die mehr checken als ihr.
Ja, vor allem, es ist ja nicht so kompliziert. Also,
ja.
Natürlich ist es schon klar, dass eine Politik nicht einfach von heute auf morgen die Welt umkrempeln kann, aber es gibt ja Ansätze. Also es ist ja nicht so, dass wir auf verlorenem Posten stehen und eigentlich erstmal überlegen müssen, was wir jetzt machen, sondern es gibt ja Möglichkeiten und man hat halt irgendwie das Gefühl, dass die CDU oder sicher auch andere Parteien das gar nicht nutzen wollen oder da komplett dran vorbeifahren irgendwie.
Ja, total. Ich meine, gerade auch bei der Flutkatastrophe, ich meine, schaut man sich nur die Reaktion des tollen Kanzlerkandidaten der CDU an, der bei der Rede vom Bundestagspräsidenten an dem Ort, wo Menschen, viele, viele Tausende von Menschen ihr Zuhause verloren haben, ihre Existenz verloren haben, viele Menschen auch ihr Leben verloren hat, im Hintergrund steht und lacht.
Ja.
Das ist, finde ich, schon, das sagt schon so viel über diese ganze Partei aus, meiner Meinung nach.
Ja, und auch, ich finde, man hat es auch, wir treiben hier gerade voll den CDU-Hate. ich finde, das hat man auch in den Triellen gemerkt, dass, dass Laschet überhaupt nicht zukunftsorientiert war. Also er hat irgendwie immer nur über das gesprochen, was die CDU in Vergangenheit gemacht hat und was die SPD in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Und ja, hat halt irgendwie eher dann seine Triell-Partner angegriffen, anstatt mal zu sagen, okay, aber ich für mich und ich für meine Partei, unabhängig von den Grünen, der SPD oder sonstigen, stehe da und dafür und setze mich da und dafür ein. Also ich finde, das hat man immer wieder gemerkt, dass er eigentlich nicht in der Lage war, Position zu beziehen und auch wirklich mal ein Konzept darzulegen, wie er sich zumindest die nächsten 4 Jahre vorstellt.
Ja, voll. Auch gerade bei der Flutkatastrophe war es ja auch schon wieder so, dass er dann irgendwie morgens gesagt hat, von wegen, wir müssen die Klimakrise jetzt anpacken und was ändern. Und abends gesagt hat, jetzt ist nicht die Zeit dafür, über solche Dinge zu sprechen. Ja. Ich weiß, also so, warum, also wenn nicht die Zeit, wann, also wenn nicht jetzt die Zeit, wann dann?
Ja, und ich finde es, also ich finde es dann auch, ich frage mich echt immer, wer hat ihn eigentlich wählt oder wer die CDU wählt. Ich meine, klar, das sind diese ganzen 50 plus. ja, es ist, man kennt da doch irgendwie.
Ich habe da welche daheim sitzen.
Echt? Oh Gott, ja. Ja, ich meine, klar, ist jedem seine Entscheidung.
Aber tatsächlich habe ich auch daheim gemerkt, und das finde ich dann auch wieder das Komische, weil jetzt auch im Nachgang wurde sich schon auch darüber ausgekotzt, aber gewählt wurde es ja trotzdem.
Ja, das ist, ich glaube, das ist irgendwo auch Gewohnheit. Also ich finde gerade bei älteren Leuten merkt man dann, die sind dann so, ja, ich habe die CDU schon immer gewählt, deswegen wähle ich sie jetzt auch. Und die beschäftigen sich aber eigentlich gar nicht mehr mit den Inhalten oder mit der Aktualität, sondern die sagen einfach, ja, habe ich schon immer gewählt, war immer gut, hat immer die Regierung gestellt, mache ich weiter so. Und ich glaube, daran scheitert es dann irgendwo auch.
Und ich kann mir auch vorstellen, also kann man das auch nicht verallgemeinern, aber dass bei vielen älteren Leuten auch die Bereitschaft der Veränderung auch einfach nicht groß ist, weil die sind einfach, sag ich mal, die haben jetzt Jahrzehnte so gelebt, ihr Leben aufgebaut und alles, ihre Standards, dass die vielleicht auch einfach nicht mehr so bereit sind, was in ihrem Leben zu ändern.
Ja, ich kann das ja auch irgendwo verstehen. Die sind ja an einem gewissen Punkt angekommen. Und
es sagen ist ja auch Bequemlichkeit einfach.
Und wollen sich jetzt vielleicht einfach auch mal niederlassen und sagen, so, jetzt, ich habe schon geackert. Ich will mich jetzt nicht nochmal umstellen, das verstehe ich auch voll. Aber es ist manchmal dann trotzdem frustrierend zu sehen. Und ich komme ja aus Stuttgart und in Stuttgart wurde ja auch ein neuer OB gewählt.
Mhm.
Und der ist halt auch CDU und das ist dann sitzt du da.
Der Typ ist schlimm, ich finde den so schrecklich.
Ja, wirklich, weißt du, das ist dann auch so einer, der sagt halt, naja, also für eine Regenbogenfahne wissen wir jetzt gerade nicht, ob wir die Kapazitäten haben. Und dann, also wenn, das ist halt echt,
das ist halt für so viele Menschen so ein Schlag in die Fresse. Ja,
vor allem, wenn du sie, also das ist auch ein Rückschritt für Stuttgart. Es ist ein Rückschritt. Und natürlich kann man jetzt die ganze Wahl analysieren und sich überlegen, was vielleicht sonst noch falsch gelaufen ist. Aber allein das war irgendwie schon auch für mich echt enttäuschend, weil ich lebe da auch in meiner Bubble irgendwo mit lauter Leuten, die halt eher links und grün orientiert sind. Und dann denkt man sich immer so, da sind so viele Leute, die wählen grün und links und das wird schon alles. Und dann steht man am Ende der Wahl da und weiß, oh Mann, jetzt wird es wieder so ein CDU-Heini. Der noch nicht mal, weißt du, wenn du dann das Gefühl hast, noch nicht mal auf kommunaler Ebene geht's voran, dann fragst du dich halt dann manchmal schon auch, wie das eigentlich dann auf Bundesebene laufen soll.
Ja, voll. Keine Ahnung, ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte.
Ja. Ich meine, gut, immerhin können wir festhalten, dass Tübingen ein bisschen...
Wobei, das wollte ich gerade sagen. Selbst in Tübingen bei der Bundestagswahl war ich richtig geschockt, dass das Direktmandat nicht die Grünen bekommen haben.
Echt? Wer hat das denn bekommen?
Die Wittmann-Mautz von der CDU das Direktmandat bekommen, sondern also Tübingen hatte dann, also die Grünen in Tübingen hatten dann halt über die Zweitstimme die Mehrheit.
Ja.
Aber in der Erststimme war tatsächlich die CDU vor den, also vor Chris Kühn. Und das hat mich richtig, richtig gewundert. Gerade in Tübingen, weil man da ja immer denkt, dass es so grün ist, aber da ist es tatsächlich, sind es diese kleinen ländlichen Orte um Tübingen rum, die halt noch so konservativ geprägt sind. Also ich habe mir da auch diese Statistik, also man kann ja immer von seinem Ort die Statistik anschauen, wie gewählt wurde. Und wenn man so Richtung Alb gegangen ist, war teilweise die Grünen schon gar nicht mehr drin, sondern die AfD irgendwie bei 15%. Ja. Und das ist halt, glaube ich, gerade dieser ländliche Raum ist da halt einfach auch ein Riesenproblem.
Ja.
Weil, aber ich kann es da auch, ich kann das auch verstehen, weil da kommt die Politik nicht an.
Und da wird halt wahrscheinlich am ehesten die Gewohnheitsschiene gefahren.
Oder eben die Protestschiene.
Oder die Protestschiene.
Von wegen, wir werden halt vergessen, uns hat man nicht auf dem Schirm.
Ja.
Und dann wählen wir halt die AfD.
Ja, bestimmt. Ganz
was
bestimmt.
Ich trotzdem nicht verstehen kann, weil genau die Leute, die AfD wählen, sind genau die Leute, gegen die AfD eigentlich arbeitet. Das verstehe
ja,
ich immer nicht.
Ja, aber das ist so, vor allem was die AfD so betrifft, kann man sich das eigentlich fragen.
Ja, aber das fand ich hier schon ein bisschen erschreckend bei der Wahl. Ich bin aber auch mal gespannt, ich weiß nicht, wann hier die nächste OB-Wahl ist, was da dann rauskommt. Das wird witzig.
Ja, bin ich auch mal gespannt.
Wenn ich dann noch hier bin. Ja, spannend. Das ist, glaube ich, es ist ein Thema, über das kann man sich
Stunden
unterhalten.
Ja.
Und das, man ist da immer in seiner, ich reg mich jetzt einfach auf, Ding. Und dann pusht man sich so hoch.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, wir haben jetzt irgendwie über sehr, sehr viel Verschiedenes geredet. Wir haben beim Lokalmagazin angefangen, sind jetzt bei der Bundeswehr rausgekommen.
Aber das ist so, was es sollte, ist ja auch sein.
Ja, doch.
Wahrscheinlich, ich glaube, wir müssten mal, das wäre auch mal cool, statt einem Live-Interview einfach mal so eine ganze Stunde einfach nur so so labern.
Das fände ich halt schon auch cool.
Das fände ich halt auch voll witzig.
Das müssten wir
einfach mal so eine Stunde Live-Podcast statt einem Interview.
Ja, lass uns das mal machen, wenn wir keinen Gast haben, dann.
Stimmt, ja. Auch, dass wir nicht dann Podcast abspielen lassen, sondern halt wirklich
dass wir live diskutieren.
Live einen Podcast machen.
Doch, das wäre schon cool.
Dann laden wir einfach die nächsten Leute wieder aus.
Sorry, ihr könnt nicht kommen, wir haben schon andere Pläne.
Ja. Nein, machen wir nicht, weil ich die Person kenne, die kommen.
Ja, und wir freuen uns ja auch drauf, dass die kommen. Also.
Genau. Und dann sind wir am Montag vielleicht auch schon nochmal ein bisschen mehr eingespielt. Wobei heute ging es, finde ich. Heute war das schon so richtig so geregelt einfach, das und das.
Ja, doch. Also ich konnte halt auch entspannter drin sitzen.
Ich auch, definitiv.
Ja. Doch.
Ja, es ging aber auch echt wieder schnell rum.
Ja.
Aber genau, dann sind wir auch hier schon zum Ende gekommen und hier ging es genauso schnell rum.
Ja.
Genau, also wir haben viel über das Klima geredet und über die Queer-Szene hier. Und sowohl das Interview von der von Here and Queer als auch mein Beitrag zum Klimastreik könnt ihr dann auch auf der Website von der Wüstewelle nachhören. Da könnt ihr dann einfach unabhängig von hier nochmal mehr Input kriegen.
Genau, ja.
Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da sind wir dann auch wieder zu dritt.
Stimmt, Katharina, genau.
Genau, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüssi.
Hier ist das Kaffee? Ich dachte gerade noch so,
okay.
Ist
das
so
aus wie
Wasser
irgendwie?
Ne, weil genau, eigentlich dürfte nämlich erst jetzt losgehen. Aber.